Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gemacht. Und ich saß dann bei dieser Lesung und habe selbst die ganze Zeit so versucht, nicht zu weinen. Und alle Zuschauer dachten aber, ich weine wegen meinen Texten, weil ich die selber so berührend finde. Ich kann keinen Anspruch mehr stellen, von dir richtig interpretiert zu werden. Du sagst, ich habe dir gefehlt und meine Fähigkeit, alles Beängstigende abzuschalten. Ich sage, du hast mir auch gefehlt und ich habe mich lange danach gesehnt, wieder Bände zu sprechen, aber nicht mehr die alten. Ich habe lange die Person gehasst, die deine Abwesenheit aus mir gemacht hat und die mich dazu gebracht hat, nachts zu tanzen und irgendwo rumzustehen, nur weil ich dachte, du könntest mich sehen und erkennen, ich bin noch hier, ich bin zwar ein Frack, siehst du, aber eins mit roten Lippen und abgestimmtem Nagellack. Du warst nie da, nicht im Club, nicht mehr in der Stadt oder im selben Land, aber da war immer noch ein Wortfluss in meinem Kopf, den du nicht gehört oder einfach nicht verstanden hast. Ich wollte so lange, dass du kommst, um mir einen Kuss auf die Wange zu drücken und zu sagen, ich weiß, ich war lange weg, aber hier bin ich und zwar nur, weil ich dich auch vermisse und du siehst toll aus mit den roten Lippen. Ich hätte dir so lange alles verziehen. Ich hätte gesagt, kein Problem, wenn du dich nie meldest, kein Ding, wenn du einfach immer wieder verschwindest. Du warst ja hier in jedem wichtigen Moment. Ich habe dich immer noch gesehen. Mich beängstigt, was ich aufgegeben habe, um geliebt zu werden und zu wem ich alles geworden bin. Ich wusste es schon früher besser, aber da habe ich noch nicht auf mich hören müssen. Als du mehr Messer als Mensch warst, ließ ich meinen Mund bluten, nur um dich stumpf zu küssen. Zweitens. Mein Ich brauche dich war dein Tinnitus. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es mir nichts ausmacht, passiv zu rauchen und dass es für dich in Ordnung war, mein Herz nikotingelb zu färben. Du hast dich immer weiter von mir entfernt. Manche rennen, um zu flüchten, und an den besten Tagen dachte ich, dass du rennst, um eingeholt zu werden. Ich wäre Unkraut geblieben, um dir ans Herz zu wachsen. Eine Weile hast du über mich geschrieben und in der Zeit klangen alle deine Geschichten abgeschmackt. Ich will nicht wissen, was das über mich aussagt, dass du die Klischees mit den Regen, den Zigaretten und den traurigen Mädchen nie ganz weggelassen hast. Ich wusste, dass es vorbei war, als du Erich Fried zugeklappt gelassen hast und stattdessen über dem Trägheitsgesetz hängen geblieben bist. Ein Körper bleibt nur dann in Ruhe oder in einer gleichförmigen Bewegung, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte gleich null ist. Vielleicht wäre das ein guter Satz gewesen, um mir zu sagen, hey, selbst Newton hat es besser gewusst als wir beide. Und wenn Newton recht hatte, wenn wir nie zur Ruhe kommen und uns nichts für immer bleibt, dann hätten wir das doch gar nicht erst probieren müssen mit meiner Vorstellung von Ewigkeit. Dann hätte ich schon vor dem Anfang aufhören können, die Versprechen aufzuzählen, die mir damals aus dem Mund gefallen sind wie Milchzähne. Du bekommst jede Art von Liebe, zu der ich fähig bin. Ich bleibe dein unzulänglichstes Verbrechen. Wenn du mich lässt, dann werde ich für uns beide gerade stehen. Wenn du mich lässt, dann werde ich das Wort Liebe für uns beide aussprechen. Ich wollte einfach nicht alleine für mich zuständig sein. Nichts kann einsam so einfach sein, wenn da keine Hand mehr ist, die man halten und der man überall hin folgen kann. Ich habe es ausprobiert, aber man kommt nicht durch, wenn man seine eigene Nummer wählt. Ich dachte wirklich, du könntest jetzt nicht einfach gehen. Ich hatte dir noch gar nicht alle Lügen erzählt. Drittens. Du willst wissen, was passiert ist, nachdem du gegangen bist? Du hast dich aus meinem Herzen ausgesperrt und dann sind wir beide nicht mehr reingekommen. In deiner Abwesenheit fühlte sich jede durchgetanzte Nacht, jedes Treffen, jede Flucht und jeder andere Mann nur nach einem weiteren Umweg nach Hause an. In deiner Abwesenheit war ich diejenige, die mich aufgesammelt hat. Zuerst bist du gegangen und dann habe ich mich weggetragen. In deiner Abwesenheit musste ich konstant versagen, konstant verlieren. Es gab Momente, da dachte ich, es wäre für mich unmöglich, ohne deine Existenz in meinem Leben zu existieren. Als ich deinen Mund schon nicht mehr wollte, wollte ich immer noch deine Anerkennung für das, was wir waren. Stell dir vor, ich habe mein Herz auf stumm gestellt, aber dabei vergessen, dass es auch vibrieren kann. Stell dir vor, ich bin immer schneller um meine Einsamkeit gekreiselt, bis mir egal war, wie nah ich dabei der Tischkante kam. In deiner Abwesenheit sind mir die ganzen letzten Reste aufgefallen, die du noch von dir übrig gelassen hast. Und wie schlecht du darin warst, hinter dir aufzuräumen. Da war immer noch ein letzter Schluck Wasser im Glas, ein Löffel Marmelade, eine zu kleine Portion Mittagessen, zerknüllte Pfandflaschen, halbleeres Aftershave und deine Haare in allen meinen Ecken. Obwohl du selbst weg warst, sah ich überall noch deine Handschrift auf meinen Etiketten. In deiner Abwesenheit bin ich in jeder Hinsicht zurückgefallen. Ich musste ja weiterhin all die Orte pflegen, die dir plötzlich nicht mehr wichtig waren. Ich habe mir monatelang beim Verwildern zugesehen. Ich lag in Fötushaltung in meinem Bett und habe meine Mutter nicht vermisst. In deiner Abwesenheit ist niemand von mir schlechter behandelt worden als meine Erinnerung an dich. In deiner Abwesenheit erzählen mir Fremde immer von ihren viel schlimmeren Verlusten. In deiner Abwesenheit habe ich noch so lange an dich geglaubt, obwohl ich wusste, dass Menschen sich für solche Selbstzweifel schon Götter erfinden mussten. Ich habe lange nicht aufgehört, Teile von dir wiederzufinden. Am Anfang waren das noch jede Menge Kondome in den Sofaritzen und der Beginn ohne Pointe von Insiderwitzen und unsere Initialien in zwei Obstbaumrinden. Und dann war da immer häufiger die Erinnerung an einen Bauch, der sich nicht anspannte, wenn man in ihn hineinschlug, und Glasscherben zwischen zwei Kissen und dem frisch gewaschenen Bettbezug. In deiner Abwesenheit habe ich dir so lange geschrieben, bis mir bewusst wurde, irgendwann vermissen wir uns länger, als wir uns lieben. In deiner Abwesenheit habe ich deinen Namen so oft wiederholt, bis er sich irgendwann wie der Titel eines Kinderbuchs angehört hat. Ich bin tagelang durch die Straßen gestolpert und dachte, mein rechter Platz ist leer und wird nicht mehr besetzt werden. In deiner Abwesenheit habe ich immer diesen rechten Platz mit mir rumgetragen, immer freigehalten, immer gesagt, hier ist schon reserviert, tut mir leid, da kann sich niemand hinsetzen. Ja, ich warte noch auf jemanden. Ich habe so lange auf dich gewartet und gewusst, dass konsequenterweise alle, die mir nach dir nahe standen, immer noch einen Platz weit entfernt saßen. Viertens. Jetzt sitzt du vor mir in dem Café und ich weiß, du hoffst, dass ich auch verloren bin. Wenn du dich entschuldigst, weiß ich doch trotzdem noch genau, was du nicht zurücknimmst. Ich bin inzwischen weit weg von der Definition von mir, die dir vertraut vorkommt. Du möchtest in mir immer noch das traurige Mädchen sehen und die Bedürftigkeit hören in allem, was ich sage, aber du schreibst mir nicht mehr vor, was ich darzustellen habe. Du hast recht, ich vertraue immer noch jedem alles an, und verlasse mich dann auf niemanden. Ich vermisse es, von dir gekannt zu werden. Aber ich würde nicht zurückgehen wollen in die Zeit, in denen ich keine andere Definition von Liebe kannte als die blauen Flecken über dem Puls an meinem Handgelenk, in denen mir Schmerz unwichtig war, solange das hieß, dass jemand an mich denkt. An den schlechten Tagen glaube ich, dass ich nie ganz damit fertig geworden bin, dich zu vermissen. Ich werde irgendwann Lippen haben, denen man ansehen wird, wie viel sie schon geschmeckt haben müssen. An den schlechten Tagen will ich dir immer noch als erstes davon erzählen, wenn ich jemanden kennengelernt habe und dir versichern, dass ich dich dabei nicht vergesse. An den schlechten Tagen weiß nur ich, dass ich dich fast in CC setze, damit du merkst, was du in deiner Abwesenheit alles verpasst. Schau, auf wie viele Arten ich mich für dich nackt gemacht habe. Und wenn du sagst, dass ich mich nie für dich angestrengt habe, sag ich dir, dass mir Nacktsein nichts ausmacht. Dir hätte ich all meine Versprechen gegeben und ich bin dankbar dafür, dass du sie nicht eingefordert hast. Schau, du wusstest doch, ich habe schon viel überlebt, aber ein Teil von mir, nicht dich. Wenn ich Kleidung drüber anziehe, sieht man die Prothese nicht. Lass uns auf eine saubere Amputation anstoßen, auf eine gut verheilte Wunde. Du kannst Newton haben, aber ich erzähle dir von Henning Brandt. Weißt du was? Ich bin immer noch überzeugt davon, dass man aus schlechten Dingen auch mal Gold machen kann. Du findest es herzlos, wenn ich all unseren Erinnerungen noch Gedichte erbringe. Ich finde, es ist Alchemie. Dankeschön.
Ja, das sind ja jetzt auch sehr emotionale Texte bei dir. Gibt es denn irgendwie bestimmte Situationen, in denen du schreibst? Kommen die plötzlich immer?
Ja, voll. Also ich kann nur schreiben, wenn ich traurig bin. So. Ich war mal mit... das ganze Buch hier, ihr seht das Cover. Und vor jeder Kurzgeschichte ist ein Bild. Also wir haben das alles illustriert und praktisch ein Porträt gemacht über diese Person. Und alle Bilder und alles Gemachte ist von der Clara. Die sitzt hier in der ersten Reihe und ist super. Sie will eigentlich nicht, dass ich das sage, glaube ich. Ja. Voll gut. Genau, und letzten Sommer waren wir mal im Schwarzwald an so einem See. Und wir haben ausgemacht, dass wir ein paar Tage schreiben und ein paar Tage malen. Und es war super schön. Also es war so 30 Grad und alle waren glücklich. Und wir saßen an diesem See und ich war so frustriert, weil Clara konnte malen, aber ich konnte nicht schreiben, weil es war viel zu schön. So, ich brauch so diesen Nieselregen und so. Genau.
Was quasi heißt, wenn du jetzt immer glücklich wärst, können wir nichts mehr von dir lesen.
Ja, yeah, also lieber unglücklich machen. Spaß. Ja, ich habe dann ganz viel geschrieben, als ich letztes Jahr, ich habe ja gesagt, ich studiere jetzt an der Filmhochschule, aber ich war davor noch ein Jahr in Bolivien und musste dann früher ausreisen, weil meine Chefin dort korrupt war und dann bin ich irgendwie früher nach Deutschland wiedergekommen und habe dann aber ein Jurastudium in Deutschland angefangen und habe einen Tag studiert und hatte dann aber so eine Einzimmerwohnung in Augsburg, wo ich nichts zu tun hatte, außer diesem Jurastudium, das ich nicht getan habe. Und dann konnte ich viel schreiben. Also da ist das Buch dann entstanden. Genau.
Ja, okay, dann hören wir jetzt noch einen Text von dir, ne?
Genau, wir hören jetzt noch einen Text von mir, der auch in der Zeit entstanden ist. Das ist der erste Text des Buches. Und der heißt, wenn die Mütter weg sind. Wenn die Mütter weg sind, können die Mädchen früh aufwachen und Kaffee durchlaufen lassen. Sie können auf die Waage steigen, sich duschen und rasieren und sich nur aus Versehen schneiden. Sie werden sich schminken und später dann einen Zettel auf dem Küchentisch finden mit kleinen Botschaften wie Mittagessen steht im Kühlschrank oder vergiss nicht deinen Zahnarzttermin. Und manchmal noch, ich hab dich lieb. Wenn die Mütter weg sind, werden die Mädchen an alte Kinderbücher denken und sich wundern, ob es die noch gibt. Und ob es stimmt, dass man seinen Monstern nur ohne zu blinzeln in die Augen schauen muss, um über sie zu regieren. Eigentlich bräuchten die Mädchen auch ein Wolfskostüm, um Tag für Tag zu funktionieren. Die Mädchen wünschten, sie könnten auf dem Weg zu den wilden Kerlen auch fast mehr als ein Jahr auf dem Meer verbringen, um all das wieder in Ordnung zu bringen, was irgendwie falsch gelaufen sein muss. Das mit der Traurigkeit. Das mit dem ersten und das mit dem letzten Kuss. Das mit dem Erwachsenwerden und wie es wäre, niemanden zu hassen und niemanden zu küssen. Und wie es wäre, fast ein Jahr lang überhaupt keine Entscheidungen treffen zu müssen. Und alle Zweifel wären verstreut, wenn man wüsste, man müsste nicht wissen, was man später nicht bereut. Wenn die Mütter weg sind, werden die Mädchen auf dem Weg noch eine rauchen und die erste Stunde verpassen. Wenn die Mütter weg sind, nehmen die Mädchen Chancen wahr und manchmal nehmen sie Pillen. Die Mädchen können über Barren springen, sie können ihren Willen mit einem Glas Wasser runterschlucken, die Mädchen können Männchen machen und sich auf Befehl ducken, die Mädchen können artig lachen, die Mädchen können im Schlaf auch sagen, das sind halt Jungs, die machen solche Sachen. Sie werden sich ablenken lassen und in keinem Fach aufpassen, außer in dem, wo die Note nicht zählt. Sie werden sich über die Sachen Gedanken machen, die zu klein sind, um sie irgendjemandem anzuvertrauen. Dass sie es gerade geschafft haben, im Gespräch nicht als Erste wegzuschauen, über den spöttischen Unterton in einem Gespräch, über eine Antwort, die nicht richtig war. Und ob sie immer so bleich aussehen oder ob das von dem Neonlicht und den weißen Kacheln im Hintergrund kommt. Wie sie die Pause auf dem Schulklo verbrachten und wie eine Freundin ihnen dort flüsternd und matt von ihren Armen erzählt hat und wie sie seit Jahren versuchte, fast durchsichtig zu werden und schöne Muster in dünne Haut zu wetzen und dass sie immer noch hoffte, jemand komme, um ein Teelicht in sie zu setzen. In der Mittagspause können die Mädchen über Sex reden. Sie rücken dann enger zusammen, teilen sich Diät-Cola und Gummibärchen, sie kichern und vergleichen schenkelbreite Nasengröße, dicke bleichten Haare. Wenn die Mütter weg sind, können die Mädchen auf dem Heimweg um die Schminkabteilung in der Drogerie schleichen. Sie werden den Duft von Vanille und Pfirsich vergleichen, sich so verhalten, als wären sie mehr Zucker und Zimt und sich freuen, seit sie jeden Tag ein bisschen mehr wie Weihnachten sind. Sie werden sich klein und niedlich machen und lernen, dass Komplimente wie süß und hübsch am bedeutendsten sind. Die Mädchen können sich abends schick machen und sie werden es hassen. Sie werden nach einer Weile wissen, dass sie nicht ihre Mutter, sondern Mütterlichkeit vermissen. Die Mädchen werden abends anzügliche Blicke bemerken und Worte, die nicht schlimm genug sind, um etwas zu erwidern. Und wenn sie es dann doch einmal versuchten, ergaben sie sich matt bei, wie, du bist jetzt nur wütend, weil er dich Kleine genannt hat? Wenn die Mütter weg sind, können die Mädchen mal wieder lachen, mal wieder was wagen, mal wieder vergessen, mal wieder nicht Nein sagen. Sie werden Zigaretten am Straßenrand rauchen und über dumme Witze albern lachen und es wird sich gut anfühlen. Sie werden später mit leisen Stimmen reden und den Kopf schräg legen. Wenn die Mütter weg sind, können die Mädchen im Morgengrauen auf Zehenspitzen nach Hause schleichen, in ihr Zimmer eilen. Sie können sich umschauen, aber da wird tatsächlich niemand sein. Sie können sich in ihr Bett legen und liegen bleiben, sehr aufgewühlt. Wenn sie alleine sind, können die Mädchen heimlich Fotze an die Zimmerdecke wispern, nur um zu sehen, ob sich das immer noch falsch anfühlt. Wenn die Mädchen aufwachen, würden sie gerne jemandem Bescheid geben, auch einen Zettel auf den Küchentisch legen, etwas wie, hallo, ich bin noch am Leben. Sie überlegen, ob sie ihre Mütter anrufen sollen, mit nichts Bestimmtem zu sagen, einfach, weil sie sich schon seit einer Weile danach fühlen, in ihrer Einsamkeit. Hör zu, ich bin so alleine. Ich versuche es wirklich und es tut mir so leid. Dankeschön.
Danke. Josefine, du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern du bist ja auch im Internet sozusagen unterwegs. Kannst du darüber ein bisschen was sagen?
Ja, voll. Ich habe angefangen, die Texte über Instagram zu veröffentlichen, weil ich überhaupt gucken wollte, ob das überhaupt jemand interessiert. Also wenn ihr irgendwie Instagram habt, dann könnt ihr mir gerne folgen, weil da mache ich ganz viel mit den Texten. Da sind auch viele entstanden. Und es ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt in meinem Leben auf einer Messe bin, so auf einer Buchmesse. Und ich habe mir das anders vorgestellt. Also ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Und ich dachte, ich kann dann so eine Picknickdecke ausbreiten und mein Buch verkaufen. Und deswegen haben Clara und ich so Postkarten vorbereitet und Buttons gedruckt. Und ich habe mir das so mit meiner Picknickdecke vorgestellt. Und das wird nicht funktionieren, habe ich vorgestern gelernt. Und ich habe die aber immer noch dabei, deswegen würde ich die gerne durchgeben, weil ich voll froh bin, dass überhaupt Leute zur Lesung gekommen sind. Und ihr könnt euch gerne Postkarten und Buttons nehmen, weil das mit der Picknickdecke wird nicht mehr hinhauen. Magst du die durchgeben, Clara? Dankeschön.
Okay, ich will noch mal kurz was zum Buch sagen. Wir haben das versucht, ihr seht das hier. Wir haben versucht, das möglichst an die schönen Texte anzupassen, ein schönes Buch zu machen, also hier mit abgerundeten Ecken, einen schönen farbigen Schnitt, eine Schweizer Broschurbindung, also richtig was zum gern haben. Natürlich auch mit vielen Zeichnungen immer wieder vertreten. Das heißt, ein Buch nicht nur zum Lesen, auch zum Anschauen und zum Kuscheln, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. So ein Buch, mit dem man so eine Beziehung aufbauen kann.
Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, also ich denke, also 10 Minuten, wir haben noch Zeit für einen
perfekt.
Text. Ja.
Wunderbar. Dann lese ich noch einen Text vor, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Der beruht auf eine wahre Begebenheit. Und ich lese ihn einfach vor. Also der ist mir wirklich, ich glaube, es ist mein wichtigster Text. Der Text heißt, Halim liegt wach. Halim meint, für ihn ist zu Hause jetzt, sich an kühle Mauern zu lehnen. Er meint, nur Sisyphos und er wissen jetzt, was es wirklich heißt, sich nach dem Gipfel zu sehnen, um endlich auszuruhen. Halbwach dösen, das kann er jetzt gut. Das ist jetzt einfach nur er und sein Hemd und seine ungekämmten Haare, Das ist jetzt nur er und ein Dach, unter dem er den Regen nicht hört. Das ist jetzt nur er mit sich allein. Das ist jetzt nur er, der meint, dass er selbst nachts nicht weint. Das war mal mehr, versichert er mir, als nur er mit seinen Erinnerungen wie Schmirgelpapier nachmittags um 4 in einem verregneten Café mit mir. Hier reden wir, als würden wir das schon länger tun, als bräuchten wir nicht einfach nur ein fremdes Ohr, um darin unsere müden Worte auszuruhen. Damit ich Fremden meinen Namen sagen darf, muss ich manchmal auch extra falsche Nummern wählen. Ich glaube, ich habe Halim erst richtig angesehen, als er anfing zu erzählen. Das war mal mehr als nur der Ring an seinem Finger, meint er und deutet darauf unter schummrigem Licht. Und wir im Café in einer Stadt, die er nicht kennt. Und wir in einer Stadt, in der selbst ich mich noch manchmal verrenne. Das war mal sein Bruder und dessen Frau und ihre 5 Kinder. Und die sind immer noch dort. Das war mal viel Geld. Das ist jetzt verschuldet. Für ihn, für hier, für einfach nur fort. Ich starre auf meine leeren Hände und denke, das hier, das habe ich seit immer schon gehabt. Und das hier, das hatte ich schon immer irgendwie satt. Das habe ich ihm nicht gesagt, wie oft ich schon in Cafés mit irgendjemandem gesessen habe und wie oft mir immer die gleichen Fragen im Kopf rumgingen in einer Stadt, die ich doch besser kenne und der ich mich immer noch in fremde Herzen verrenne. Das habe ich ihm nicht gesagt, wie viele der Dinge mich noch gar nicht wirklich umgebracht haben, von denen ich mir das so oft erhofft habe. Es geht gar nicht um die Zigaretten oder um die Pillen, die ich mit Kaffee runterschlucke. Es geht um Blut in der Spucke, um die Nächte voll verlorener Wetten. Es geht um Tage, die wie Blei auf mir liegen. Es geht um Erinnerungslücken und meine Rücken an der Wand. Es geht darum, dass ich, wenn ich in mir wühlte, immer nur Pappkartons und Plastikreste fand. Es geht um die Auf Wiedersehens, die nie ein Wiedersehen wurden. Es geht um ausgeliehene Bücher, um Versprechen, die nie kamen. Es geht um Schwarz-Weiß-Ansichten im Rahmen. Es geht um Namen, die man immer tiefer in sich schnitzt, wie in die Rinde einer alten Eiche. Das Herz ist noch da, auch wenn es am falschen Fleck sitzt. Hauptsache, es bleibt das Gleiche. Es geht um über das Wetter plaudern mit einer Person, mit der man mal Leben geteilt hat und zu der man jetzt nur meint, das war so schön, das klappt also doch mit der Unverbindlichkeit, mit dem einmal im Jahr treffen und in einer halben Stunde das Leben, das Auto, den Job, die Farbe der Bettlaken und die Männer abzuhaken. Ich blicke auf meinen Tee. Ich knipple an der Haut an meinem Finger. Ich höre Halim zu und bei ihm war es schlimmer. Wie er vom Überleben erzählt, von den letzten Jahren, vom Bleiben müssen, vom Blut in den Gassen, von Schüssen. Er erzählt viel von Wasser und überall Rot und wie er es trotzdem wagte. Er erzählt von Zerfall, von im Dunkeln liegen, von Atemnot. Er erzählt von seiner kleinen Schwester und seinem Vater, der ein ganzes Jahr lang nichts mehr sagte. Er erzählt, wie sein Tag damit begann zu schauen, ob alle noch leben. Ich erwähne, wie für mich gestern so begann. Erstmal den Tag anfangen, erstmal laufen wie Absperrband, erstmal innerlich Böller vor mir auf den Boden schmeißen, wie wehe, irgendjemand rührt mich an. Erstmal Kaffee durchlaufen lassen, erstmal dem Nachbarn winken, erstmal an roten Ampeln trinken, erstmal alles verschütten, wenn es anfängt zu hupen, erstmal das Schlimmste vermuten, erstmal fluchen und Gas geben, denken der gute Kaffee, denken vergiss den Kaffee, mein ganzes Leben ist ein halber Placebo-Effekt und das ist inzwischen mehr als eine Vermutung. Im Sinne von, wenn ich nur fest genug daran glaube, hat es auch wirklich eine Wirkung. Ich erwähne das alles und schäme mich ein wenig. Halim zeigt mir Bilder, da lachen noch alle. Da war ein Abschluss und eine lange Nacht, ein Kuss auf die Wange, seine Freundin dort, vor 3 Jahren war das und er meint, so lange ist es her, dass er so richtig schwer verliebt war. Er meint, das war die Zeit, wo er gemerkt hat, dass was in der Luft hängt, etwas, das sich überall verfängt. Zuerst in Ahnungen und dann in Blicken und Worten und Warnungen und dann Orten, wohin man plötzlich nicht mehr gehen durfte. Er erzählt von Schritten, die erst schlurften und dann nur noch huschten, die am Ende rannten und irgendwann dann ganz verschwanden. Halim fragt, ob ich die Geschichte von der Sintflut kenne und er meint, dass er sich genau wie Noah fühlt, als müsste er sich alleine mit einem selbstgemachten Schiff durch das Meer winden, sich plötzlich zwischen Hochwasser und verlorener Heimat zurechtfinden, dass er sich nicht mehr fragt, ob die Taube mit ihrem Zweig im Schnabel noch kommt und vor allem wann, dass er da nichts mehr sieht, keinen trockenen Berg, keine Spitze, keinen sauberen Spalt, keine Ritze, in der man sich verstecken kann. Und dass er lieber David gegen Goliath nachspielen würde, hätte er die Wahl. Ich frage, ob da gar nichts mehr ist, was er vermisst, Und jetzt lacht er zum ersten Mal. Und dann meint er, denk mal nicht an das, was du im Fernseher siehst. Konzentriere dich mal auf jetzt, auf hier. Stell dir vor, du wohnst in einem weißen Haus mit schönen Bildern. Stell dir vor, du hast ein Studium und einen Grund, warum. Stell dir vor, du hast eine Zukunft und einen Hund. Stell dir vor, du hast einen christlichen Namen auf deinem Pass und keine Angst davor. Stell dir vor, du hast immer einen Kopfhörer im Ohr und einen Blick auf das Handy. Stell dir vor, du hast Markenjeans an und alle kennen die. Stell dir vor, du kommst abends heim und deine Schwester umarmt dich. Stell dir vor, du hast eine Freundin, und zwar eine, mit der willst du wirklich mal Kinder. Stell dir vor, du wohnst in einer Stadt, in der gibt es keinen Winter und die ist von Kultur geprägt. Stell dir vor, du würdest die Stadt kennen und dich weder dort verrennen, noch in fremden Herzen verlaufen. Stell dir vor, dein Vater ist dort angesehen. Denk mal daran, wie er gerade erwägt, ein neues Auto zu kaufen. Stell dir jetzt vor, du liegst nachts wach und zum ersten Mal hörst es von draußen. Stell dir vor, du gewöhnst dich daran. Man kann gut ausblenden, was stört. Den Krach, die Schreie, zerplatzende Reifen und was man sonst noch so hört. Man kann das wegblinzeln, man kann die Augen zukneifen, man kann es weglachen. Und das geht euch hier doch auch so, oder? Mit anderen Sachen? Ja, meine ich, das kann ich echt gut. Nicht hinsehen, nicht reagieren, mich nicht verantwortlich fühlen, fast gar nichts mehr spüren. Ich bin nicht gern so passiv benommen. Aber in letzter Zeit scheine ich nicht viel mehr zu machen, als abzuwarten. Ich warte darauf, endlich an die Hand genommen zu werden, wie ein Kind, wie etwas, auf das man aufpassen muss. Ich warte auf die Zukunft, auf Anrufe, auf Mails, gefällt mir Angaben. Ich warte auf Feierabend haben um 4, meinen neuen Lieblingsduft, auf den nächsten Kuss, auf woanders sein als hier. Ich warte auf Antworten, auf neue Orte, auf die Hände in der Luft. Ich warte auf Motive, auf die ich einen Filter setzen kann, die ich irgendwann mit Hashtag Freedom hell dunkel Kontrast, das ist Freiheit, hochladen kann. Ich warte außerdem auf Herzen, die meins aus dem Morast ziehen. Ich warte auf verliehene Bücher, aber ich weiß nicht mehr von wem. Das sind also einfach deine Gefühle, die dich angefangen haben zu nerven, fragt Halim. Und dabei schaut er ein bisschen so wie ich, wenn ich überlege, die Blumen, die schon seit Wochen auf dem Küchentisch vertrocknen, tatsächlich wegzuwerfen. Ich habe mir das abgeschworen, erwidere ich matt, seit ich bei Gefühlen fast immer verloren habe, seit ich verstanden habe, dass sich seit dem Urknall nichts verändert hat. Und wenn es nun mal der Fall ist, dass sich alle Dinge nur auf andere vergängliche Dinge auswirken, eine Schramme auf dem Parkett zum Beispiel von einer Vase, die mir auf den Boden fiel, als ich die Blumen wegschmeißen wollte. Wenn jetzt aber das Parkett irgendwann verbrennt und unsere Erinnerung verschwindet und wenn niemand diese Schramme kennt, ist es dann überhaupt von Bedeutung, ob sie zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort einmal da war? Offenbar nicht. Das ist meine Antwort. Und, füge ich noch hinzu und beiße sie mir von innen auf die Wange, obwohl ich weiß, dass alle Dinge ins Nichts führen, tue ich, was ich kann und das schon viel zu lange. Weißt du, Halim, ich will einmal an meine Grenzen gehen, einmal tun, was ich nicht kann und für mein Versagen keine Konsequenzen spüren. Wir sind vom Thema abgekommen, meint Halim. Und ich nicke nur benommen und frage mich, wo er gerade stehen geblieben war, weil meine Gedanken schon wieder um mich kreisen. Bei den Problemen, die man ausblenden kann, meint er. Und bei ihm waren das Kinder, die zu Waisen wurden. Täglich mehr Krawalle. Bei ihm war das Aufstand und Bürgerkrieg. Bei ihm war das Zusammenraffen, was noch vom Leben übrig blieb. Dass er jetzt seinen Ring noch hat, seinen Kummer und eine Uhr, dass er alles verlor, Freunde, Bücher, ein Zuhause, ein Ziel, dass er zur Nummer geworden ist, zum Asylanten, zu niemandem, zu einem mehr zu viel.
So, jetzt müssen wir, glaube ich, leider, weil die Zeit um ist. Das heißt, wer das Ende der Geschichte lesen will, der darf sich gerne das Buch besorgen, zu dem man eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Das Buch gibt's entweder hier am Büchertisch hinter dieser Wand oder Gang G, Nummer 103. Josefine, du stehst gerne auch zur Verfügung für Signaturen, Widmungen, sicher, Fragen und so weiter. Und ich wünsche allen noch einen schönen Messetag und auch ein gutes Nachhausekommen. Für die, die wieder hier übernachten, eine gute Nacht. Und wir sehen uns. Tschüss.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.